Wandern in Bulgarien. Zwischen Bergen, dem Schwarzen Meer und ganz viel Geschichte. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast über Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht's um Bulgarien, ein Land voller Naturwunder, herzlicher Gastfreundschaft und einer tief verwurzelten Kultur. Bulgarien bietet ja spektakuläre Berge, bietet herrliche Schwarzmeerstrände und eine wirklich reiche Geschichte, die von den Thrakern übers Osmanische Reich bis zur modernen Zeit reicht. Ich habe heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen, nämlich unsere langjährige Partnerin und man kann schon sagen Freundin Daniela Nakova, die mit ihrem Team für unvergessliche Reiserlebnisse sorgt, aus Sofia stammt. Aber ich glaube, da gehen wir gleich zu dir, Daniela. Herzlich willkommen und stell dich einfach kurz selber vor, bitte. Hallo.
Hallo Christian, danke. Danke für deine Einladung, danke für die Möglichkeit, so irgendwie mit dir ganz nah über Bulgarien und über Schwarzmeerküste zu sprechen heute. Mhm. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Daniela und ich bin an der Schwarzmeerküste geboren. Mhm. Mhm. Aber eigentlich meine Familienlinie verbindet die zwei Wasserquellen, das ist Donau von nordwestlicher Ecke Bulgariens, mit Schwarzmeerküste und Strandgebirge unten. Mhm. Also irgendwie meine Wurzeln sind in der Nähe von Wasser.
Mhm. Nahe am Wasser gebaut, sagen wir. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Quasi, wenn man schnell weint, ja, tust du nicht.
Ja. Und dann, als Kind war ich so sehr neugierig, immer mit Fragen stellen, erzählen meine Eltern. Mhm. Und so, natürlich bin ich in einer der sehr guten und besten Schulen in Bogers aufgewachsen und mit einer deutschsprachigen Schule.
Mhm. Du sprichst super Deutsch, also schon von der Schulzeit her.
Vielleicht das war so eine Periode, wo man Möglichkeit hatte, noch mit 13-jährigen Kindern in so eine Sprache uns zu setzen. Und das war wirklich eine tolle Möglichkeit für uns. Mhm. Und dann, Universität in Sofia habe ich studiert, Informatik und Technische Universität.
Technikerin bist du quasi.
Dann weiter in den Niederlanden für ein Studium, universitär und Betriebsstudium. Dann zurück in Tourismus, irgendwie mich entwickelt. Mhm. Aber ich bin eine zweite Generation in Tourismus aufgewachsen. Meine Tante hat mich irgendwie eingeführt.
Schon von der Familie, ja?
Von der Familie her. Mhm. Und Tourismus ist nicht nur mein Beruf, aber tief eigentlich mein Leben.
Ja, das merkt man. Also das ist eh so, wir haben uns ja schon, es ist schon 20 Jahre her gut, dass wir uns kennengelernt haben und wir haben uns als Touristiker kennengelernt. Die Freundschaft ist schon über unser Geschäft. Erinnerst du dich noch dran? Das war in Wien, oder?
Ja, auf der Messe. Das war in Wien auf der Messe. Eigentlich, das war meine erste Messe in Österreich. Und damals waren die Messen für uns als in der Tourismusbranche vielleicht noch wichtiger als jetzt, weil da waren genau die Plätze, wo wir diese Kontakte knüpften einmal. Und aus diesen Kontakten damals sind wirklich einzigartige Freundschaften entstanden worden, die eigentlich diese schwere Zeiten in den letzten Jahren wie Pandemie oder Kriege überwunden haben und wir sind so tolle Partner.
Na wirklich, werden wir dann ein bisschen erzählen. Wir haben jetzt gerade eine ganze Woche miteinander verbracht auf unserem Partnertreffen. Wir waren schon oft gemeinsam unterwegs. Da erzähl mir dann auch ein bisschen was und nicht nur über Bulgarien, sondern auch über unseren gemeinsamen Weg. Jetzt zurück zu unserem ersten Treffen. Ich kann mich so erinnern, Daniela, du hast mich fasziniert. Du hast so leuchtende Augen gehabt. Du hast mir so erzählt von deinem Land. Natürlich jeder Touristiker, jede Touristikerin will natürlich ihr Land schön reden oder was so Tolles da präsentieren. Aber was mich sofort begeistert hat, war so dein warmes Wesen, deine leuchtenden, sprühenden, auch muss ich dir Kompliment machen, intelligente Augen und auch wie ich dein Team dann kennengelernt habe. Das ganze Team, also diese Herzlichkeit, die Polly von dir im Büro hat ja dann einen Monat einmal bei uns in der Familie verbracht. Das waren wunderschöne Tage, die hat unsere Kinder dann einmal gesittet und wie wir in die Oper gegangen sind. Also da sind einfach ganz viele Verbindungen vom Bulgarien-Team zu unserer Familie, zu unserem Team in Österreich. Das war wirklich, also das ist echt eine Freundschaft, nicht nur mit dir, sondern deinen herzlichen Menschen, die du hast.
Es war einen sehr guten, gut strukturierte und auch effektive Team haben wir gehabt, so alle diese Jahre, eigentlich seit der Gründung der Firma, ab 2004 bis heutzutage, weil eine unserer Leitmotive oder vielleicht meine so Hauptphilosophie ist, es geht alles um den Menschen.
Ja.
Einer Seite sind unsere Kunden, aber ohne so einen Team, einen Menschenbedürfnis zu Hause oder wo wir unser zweites Zuhause nennen, geht es nicht. Also es ist alles um den Menschen.
Ja, es geht ja auch bei unseren Gästen oder unsere Reisen. Das ist was sehr Familiäres, was sehr Nahes. Und da muss ich jetzt auch gleich so ein bisschen ins Rampenlicht stellen. Auch die Cvetana, also ihr seid ein bisschen sehr frauenlastig, auch die Guides, unsere Wanderführerinnen, Biljana, Cvetana.
Ekaterina kennst du nicht,
genau.
Die ist eine tolle Bergführerin und Reiseführerin zugleich. Manuela, viele tolle Frauen, die.
Ja, Frauenpower in Bulgarien.
Frauenpower.
Ja, cool. Ja. Also, das fällt mir überhaupt auf. Jetzt bei unserem Treffen haben wir auch die Aksamay aus Kirgisistan im Osten, so wo früher Russland und Kommunismus war. Ihr habt so harte Zeit hinter euch, aber das Positive, was da rausgekommen ist, starke Frauen, gute Ausbildung der Frauen und schon so, ich glaube auch in den alten Zeiten, es gab immer Kinderbetreuung, man hat geschaut, dass die Frauen auch arbeiten. Und das merkt man heute, dass in Ländern wie Bulgarien, wie Rumänien und bis rüber nach Kirgisistan die Frauen so selbstbewusst sind. Das finde ich richtig cool, auch du eben.
Ja, es ist so, so in manchen Hinsichten sogar zu stark sind die Frauen unserer Seite.
Ja.
Aber etwas so zwischendurch, wenn man auf einer Reise in Bulgarien ist oder befindet sich zum Beispiel Süden in den Rhodopen, auf dem Feld in den Rhodopen sieht man so viele Frauen auf dem Feld, die Männer irgendwie ein bisschen Faulenzer, unter einem Baum ein Schläfchen dazwischen. Nicht, dass die nicht hart Arbeiter waren in der Früh, aber irgendwie die Frauen übernehmen so diese leitende Power, Kraft. Und auch im Tourismus merkt man das bei uns, das ist eine Frauenbranche. Bei einer Messe wie ITB Berlin oder in Wien habe ich so in den Jahren wirklich bemerkt, wie viele Männer sind im Tourismus, in dieser leichte Branche.
Aha.
Aber bei uns irgendwie ist es eine Frauenwelt.
Also du meinst, anderswo gibt es eben viele, aber in Bulgarien,
unserer Seite.
Starke
so.
Frauen. Ja. Und das ist so, also das ist ja auch immer so, wir haben ja einen eigenen Podcast gemacht mit unserem Team in Rumänien. Das sind zwar zwei Männer, der Leo und der Hermann. Aber sozusagen, wenn man hinfährt in so Länder des Ostens, die haben früher einen schlechten Ruf gehabt. Rumänien waren ja irgendwie so, keine Ahnung, Kinderheime und Diebstähle und das hat sich natürlich stark geändert und bei so Reisen in nach Osteuropa merke ich einfach, was das für ein Augenöffner ist. Gehen wir vielleicht so, springen wir so rein. Deine Heimatstadt Sofia ist ja eine so lebendige Kultur, Literatur, Straßencafés, da gibt es ja einfach, da wurdelt es nur so, also Aufbruchstimmung.
So ja. ist es. Darf ich dich zitieren? Ja, so ein Autor, stammt aus Deutschland, ja. Otto Lothart. Mhm. Er hat ein wunderbares Buch, was du eigentlich in, zu Hause ins Büro, ihr habt das Buch, heißt Reise durch Bulgarien. Mhm. Und er hat verschiedene Themen ausgewählt aus seiner eigenen Menschenbegegnung, Erfahrungen in Bulgarien.
Ja.
Und dann, er startet das Buch mit so einer Sage, was für ein schönes Land ist doch dies, Bulgarien. Mhm. Er fragt sich selbst an, noch am Anfang an, ja, worüber geht es hier? Ja, wieso so negativ die Menschen von außen denken über euch, über Bulgarien?
Ja.
Selbst bei ihren weltweit wandernden Gästen, so in den Jahren, habe ich auch bemerkt und auch mit unseren Guides gesprochen, die erwarten doch nicht, dass wir auch Gebirge haben in Bulgarien.
Also es, dabei haben sie die höchsten Berge des Balkans.
Des Balkans, also, genau. Wir uns befinden, ja. Rila und Pirin. Du kennst das großartig, selbst auch ja, aus deiner genau. kurzen Reise
ja,
bei uns.
Ja,
ja Sofia, die macht so einen positiven Eindruck, weil die ist einerseits unsere jüngere Hauptstadt Bulgariens, aber die macht Eindruck, dass die so grün und so viele Parks und dass man sich wirklich bemüht, in diese grüne Farbe unsere Hauptstadt zu bewahren. Das, das ist etwas Tolles, was man nicht so viel mehr in den neuen Zeiten in Europa trifft.
Dieses Grün, die Cafés, das Leben draußen.
Leben draußen.
Wirkt sehr südländisch, Sofia. Ja.
Haben wir auch bei unserer jetzt mit alle unsere Kollegen von Weltweit Wandern Partner Akademie am Abend uns mitgeteilt, so kleine Geheimnisse und so. Und ja, deswegen habe ich gesagt, komm, mach nach Sofia für ein Wochenende sogar. Das ist so wirklich schön. Es
eine
ist keine
Kulturstadt.
Keine Werbung, keine Werbung, aber man fühlt sich sehr wohl bei uns. Mit Essen, mit kurze Wanderungen ganz in der Nähe ist Vitusche Gebirge, hat man so tolle Sachen zu tun.
Und was gibt es dann außerhalb? Machen wir so ein bisschen einen Rundumblick. Sofia liegt wo? Sagen wir mal, wo liegt Bulgarien, wenn man so gar nichts weiß? Quasi. Okay. Also im Osten, das ist klar. Jetzt von uns aus gesehen.
Irgendwo in Europa, in einer Ecke, ein kleines Territorium heutzutage mit 111 Quadratkilometer.
111.000.
111.000, sorry. 111.000 Quadratkilometer. Und dann haben wir so zurzeit eine, wenn wir so optimistisch sein müssen, 6,5 Millionen Einwohner.
Das ist schon, also wir sind natürlich immer bei unseren Reisen, man erfährt alles, es gibt nicht nur ein schön gefärbtes Bild und das war schon so in den letzten Jahren, dass Bulgariens Bevölkerung abgenommen hat. Haben wir in Österreich hätten das ja auch, dass die Leute immer weniger Kinder kriegen, bei euch sind viele ausgewandert.
Genau.
Beides war.
Beides, nicht so viele ausgewandert, aber
bei uns wandern Leute zu, deswegen wachsen wir. Aber
mehr das Problem ist, dass sehr gut ausgebildete junge Leute wandern aus, weil die suchen vielleicht eine bessere Zukunft, so viel mehr Möglichkeiten, sich zu entwickeln, obwohl in unseren Ländern gibt es genügend Möglichkeiten auch für jüngere Leute, was als Einkommen oder
Na, deswegen auch so ein bisschen Werbung für den Tourismus.
Ja.
Und gerade den Tourismus, so wie wir ihn machen. Wir werden ja dann am Ende oder in der Mitte des Gesprächs auch so über Nachhaltigkeit reden. Aber nachhaltig ist natürlich, wenn man Arbeitsplätze schafft, wenn wir in Regionen kommen, wo wir dann lokale Produkte verzehren, wo wir in kleinen Pensionen wohnen, wo wir überall Arbeitsplätze. Und du hast ja auch, wie viele Leute hast du im Team?
Jetzt sind wir vier.
Insgesamt vier, mit den ganzen Guides sind dann noch einige dran.
Ja, genau, das wollte ich sagen, dass eigentlich hinter uns als Ground Operator, das ist nicht nur die Office-Mitarbeiter, aber da haben wir alle selbstständige Guides herum, wir haben alle Hotels, Suppliers, Restaurants, Museum, familiäre Häuser und Transport und so weiter und so fort. Genau. Also insgesamt dann wird es doch ein Riesenteam.
Ja, ja, also gerade der Tourismus schafft Arbeitsplätze und ich denke mir so, wir sind ja dann in Bergregionen, wir schauen um lokale Produkte, das generiert dann Einkommen für viele Leute, so ein bisschen gar nicht Schleichwerbung, aber gut gemachter Tourismus, bin ich überzeugt davon, klopfe ich auf den Tisch, dass das wirklich ein gutes Einkommen macht und auch Leute wieder zurückholen kann und in Jobs bringen kann dann in Ländern wie Bulgarien.
Genau, weil wenn die Leute das realisieren und das als eigene Philosophie einnehmen, die gewinnen auch. Mhm. Die können auch von Tourismus auch gut leben.
Kann man gut leben,
einerseits selbstständig, andererseits auch fühlen sich wirklich wohl, weil die tun etwas Gutes für die anderen.
Merkt man ja auch bei der Cvetana oder Biljana, die sind einfach, die sind gut drauf, unsere Guides, und haben einen guten Job und kommen gut über die Runden.
Diese Leute zum Beispiel, wie unsere Guides, kann man nicht in einem Büro-Office zwingen, stundenlang. Aber das kannst du vielleicht selbst von dich selbst.
Ja, stimmt, ich bin auch nicht. Also für mich, also das weltweit Wandern zu organisieren und Chef zu sein, artet ab und zu schon in lange Büroschichten und das bei den Podcast-Skripten. Machen war dann schon fast ab und zu Nachtschichten, weil da waren viele Überlegungen und so weiter. Aber dann darf ich immer wieder zum Beispiel zu dir nach Bulgarien oder in andere Länder fahren und dann eben die Kontakte pflegen und Bilder machen.
So ist das.
Und das gehört natürlich super zu. Und das ist das Schöne an unserem Job, dass man rauskommt und sich treffen kann. Ja.
Ich wollte, weil du gefragt hast über Bulgarien, wo liegt Bulgarien, Sofia, was haben wir das?
Genau, was es sonst noch gibt,
was wir insgesamt haben. Vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, dich so eine sehr alte Sage zu erzählen. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir das Zeit hatten, in all diesen Jahren diese kurze Geschichte
dann
zu erzählen.
Schieß los, Daniela. Erzähl unseren Hörerinnen eine Sage-Märchenstunde, kommt jetzt, oder?
Die ist ganz kurz. Ja. Ich werde so ganz kurz erzählen, aber die illustriert eigentlich, was haben wir in Bulgarien in allgemein. So, diese alte Sage erzählt, dass Gott am Anfang, als er die Welt erschaffen wollte, hat alle Völker eingeladen bei ihm zum Treffen, zu einem Podcast vielleicht oder so etwas, oder eine alte Methode. Und dann, er wollte eigentlich großzügig verschiedene Geschenke den Leuten, den Völker geben oder großzügige Gaben zu verteilen. Und hat er mit den Engländern angefangen und hat den Engländern die Seen gegeben. An Österreicher, was hat er gegeben, kannst du dich nachdenken?
Also unsere Berge,
gegeben. Ja. Den Russen hat er Riesenebene, den Mongolen auch. Die Musik gab er den Italiener, die Tänze den Spanier und Wein an den Franzosen. Und er hat gedacht, Gott hat gedacht, na, alles ist verteilt, alle haben alles. Und kommen die Bulgaren, ein bisschen zu spät, aber kommen die Bulgaren. Und Gott hat gesagt, okay, aber was ist mir noch übrig geblieben? Was
weg.
Gar nichts, alles ist weg. Na, hat er gedacht, okay, ich kann den Leuten nicht mit leeren Händen losgehen lassen.
Ja.
Und dann hat er von alles ein bisschen genommen, hat einen kleinen göttliches Paradies gestaltet und an den Bulgaren gegeben.
Mhm.
Und da sind wir sehr reich an Bergen, haben wir unser Schwarzes Meer. Wie die Österreicher haben wir unsere Schwarzmeerküste und unser Schwarzmeerwasser. Nicht so salzig, aber genügend. Wir haben unsere Weine, wir haben schmackhaftes Essen, wir haben praktisch von alles ein bisschen. Und Bulgarien, so ein kleines Volk und sehr reich, wenn wir das mit was wir sehr stolz sein können.
Große Vielfalt.
Große Vielfalt. Mhm. Und ja, das ist Klein-Bulgarien. Mhm. Ein kleines göttliches Paradies-Ecke.
Schön, wenn du das so sagst. Ja, aber tun wir, gehen wir dann so rein. Also die Berge interessieren mich natürlich als Österreicher, der von den Bergen kommt. Das hat mich selber erstaunt, dass eben die höchsten Gipfel des Balkans in Bulgarien liegen. Und da gibt es eben so unterschiedlichste Gebirge mit vielen Seen, mit einem riesigen Kloster und uralter Kultur gleich am Fuß, das Rila-Kloster, Rila-Gebirge. Was gibt es da alles zu sehen? Gleich um Sofia geht es ja schon los quasi.
Ja, okay. Ich werde dich erinnern, so dass eine unserer allerersten Reise, die existiert eigentlich so lange schon her. Das ist die
20
Reise.
Jahre.
Fast 20 Jahre. Genau. Und das Programm, wir haben es gestartet zusammen mit Sonja damals. Und es war allererster Name, die immer mir so sehr viel anspricht, war Schritt für Schritt Bulgarien. Mhm. Und später haben wir das ein bisschen geändert, weil nur Schritt für Schritt vielleicht spricht den Leuten, den Kunden nicht so viel.
Kann man sich nicht so viel vorstellen. Ja. Jetzt heißt es, glaube ich,
und jetzt
Ikonen.
Heißt es Bulgarien, Ikonen, Bergseen, Dörfer der Rhodopen. Mhm. Aber eigentlich geht es nicht nur um den Rhodopen-Gebirgskette, Gebirgsmassiv. Das sind praktisch alle vier wichtige
große Bergzüge
Bulgariens in einem Programm unter einem Dach. Mhm. Wir starten mit Balkangebirge. Ich gehe nicht so Tag pro Tag mit unserem Programm, aber wirklich, es ist so eine vielfältige, eine super Mischung zwischen Wanderungen in Balkangebirge, in den Rhodopen, in Rila und Pirin. Mhm. Alle beide sind über fast 3000 Meter hoch.
So hohe Berge, das muss man, also ich weiß es natürlich, aber jetzt so,
ja, mit Pirin und
man erstaunt sich, wie hohe Berge ihr habt. Ja. Mhm,
minus 5 Meter und minus 15 Meter, aber also alle beide sind fast 3000.
Knapp 3000, ja.
Und wir übernachten während dieser Reise in einem kleinen Gebirgsstädtchen, heißt Bansko. Mhm. Bansko liegt auf einer Höhe von 1000 Meter über Meeresspiegel. Mhm. Und die Kulisse bei Bansko ist so faszinierend, weil das sind 22 Berge höher als 2000 Meter. Mhm. Also wirklich
ein großes Panorama.
Und mit ihrer Reise von Weltweit Wandern, wir sind einmal nördlich von Pirin, einmal südlich von Pirin, wo die Sandpyramiden, du kennst die Sandpyramiden
Melnik.
Weine und Sandpyramiden zugleich.
Ja, da glaubt man plötzlich, man kommt aus den Bergen und man glaubt plötzlich, man ist in irgendeinem USA-Canyon oder Wüste, weil es ganz so plötzlich so Dünen, Sandstein,
Sandsteinen.
So eine gelbe Landschaft plötzlich. Ja,
ganz feine Sandstein. Aber diese Reise, die führt uns auch in wunderschöne Ecken. Wirklich haben wir uns noch damals bemüht, um diese authentischen Begegnungen bei den Menschen zu Hause. Wir machen selbst diese berühmte im Ausland bulgarische schmackhafte Banitsa, die kommt gleich von eurer Leute, selbstgemachte Banitsa.
Das musst du ein bisschen erklären, weil es geht ja um Essen, ist ja was Wichtiges. Was ist Banitsa?
Banitsa, das ist ein Blätterteig, Gebäck mit Käse, ganz einfaches Rezept eigentlich, mit Weißkäse, Eier.
So Teigtaschen mit Blätterteig.
Teigtaschen, ja.
Und das lernt man dann, das kocht man, macht man zusammen.
Wir
von
Bansko ein Abendessen haben wir in einem Haus, in einem Dorf in der Nähe. Mhm. Und wir starten eigentlich unsere Kennenlernen mit der Familie, mit der Gastfamilie, mit einer Banitsa, selbst eine Banitsa bereiten. Ja. Und dann Leute freuen sich so sehr, wenn die ganz schmackhaft und warm aus dem Ofen kommt.
Und man hat es selber gemacht, da ist man dann noch stolz und schmeckt noch besser. Und vielleicht vorher noch gewandert, dann ist der Hunger schon ein bisschen da.
Weißt du noch etwas unterwegs dazu?
Ja.
Unsere Hauptreiseleiterin und Bergführerin Svetlana, die du so lange schon kennst, die hat immer so viel Lust, um selbst was zu kochen, zu produzieren, ja. Vorzubereiten. Und die hat mich sogar, so ja. in Klammern gesetzt, gezwungen, ein paar Mal für ihre weltweit wandernden Gäste, abhängig der Flugzeiten, ja. dass wir so warme Banitsa für jeden bereiten und gleich am Flughafen teilen.
Damit es sofort losgeht mit Kulinarik.
Weil mit Austrien sehr oft bekommt man nichts
genau, im Flugzeug. Genau, steigen die Leute hungrig aus dem Flieger dann aus.
Die haben schon Hunger.
Wird überall gespart dann da, und dann kriegt man nichts.
Ja. Und diese Köstlichkeiten oder Berühren mit der Köstlichkeiten startet sofort am Flughafen.
Das ist ja spannend, so wie gesagt, vor 20 Jahren haben wir uns getroffen, so ein Programm zu entwickeln, wo man quasi, also in Bulgarien ist es ja leicht, weil Gott hat sozusagen so viele Stücke von Europa da in Bulgarien eingebaut, dass man quasi viel von dem so kombiniert und dass man in der Gruppe dann eben eine große Vielfalt hat, die Mischung hat Richtung Kultur, viele schöne Wege hat und vor allem einen guten Guide, so wie die Cetana oder wie viele andere, die ich auch jetzt schon mittlerweile 20 Jahre lang kenne.
Ja, und in dieser Reise geht es auch vorher in den Rhodopen. Und ja, die Rhodopen, die sind nicht zufällig ausgewählt, auch irgendwie bei uns im Programm, aber auch ins Territorium in allgemein, weil zwei sehr wichtige von der Weltgeschichte, von den von der Weltgeschichte, von der griechischen Mythologie.
Also ist so seit der Antike schon so ganz bekannt.
Das ist Dionysius, der altgriechische Gott des Weins, wahrscheinlich war er ein Trager gewesen.
Da kommt aus eurer Gegend, der Dionysos, also Genuss.
Genuss. Und dann eine andere Persönlichkeit, sicher sehr 90% der Leute kennen die Geschichte von Eurydike und Orpheus.
Ja, okay.
Die stammt auch dort aus unseren Rhodopen. Aus eurer also Gegend. Wir kommen dort in der Nähe.
Viel griechische Geschichte, Antike.
Viel griechisch, thrakisch, römisch. Und dann, warum auch römisch? Weil Bulgarien steht an dritter Stelle in Europa nach Mineralquellen, mit unseren 1000 Mineralquellen. Selbst in den Städten, im Zentrum von Sofia, kommt man vorbei von einer 37 Grad warmes Wasser vorbei.
Thermalquellen.
Füllen wir die weltweit wandernden Flaschen mit ein echtes Mineralwasser. Also diese Orpheus-Geschichte, Dionysus-Geschichte, stammt alles so oder wir kommen dort in ganz nah mit unserer Reise. Also Menschenbegegnungen, wunderschöne Wanderpanoramas, von Dorf zu Dorf wandern wir auch. Eine der Lieblingsplätze auch zur Übernachtung und wir können eigentlich nicht losgehen von Dorf Jagodina bei Maria, wo unsere Gäste die ursprüngliche südliche Geschmacks von unserer Küche.
Ja.
Dort ganz natürlich aus dem Garten, alles was aus dem Garten kommt, testen können.
Und genießen können, ja. Ja, ich habe es schon einmal an anderer Stelle gesagt, wandern, wo man dann einen Hunger kriegt und genießen ist natürlich eine super Kombi.
Ja, super Kombi.
Ja, genau.
Ja, und Svetlana macht es wirklich toll, die bereitet, die hat nie Energie zu kurz.
Ja.
Morgens zum Frühstück zum Beispiel, die bereitet einen separaten Tisch, hat die irgendwie mit aller Gaststätte sich verabredet befreundet. Also die macht einen Konkurrenten super Frühstückstisch, unsere Gäste, eure Gäste selbstständig ein Lunchpaket bereiten können.
Ah, okay.
Aber die stellt alles vor und die macht diese eingefüllte Paprika, frische Paprika mit bulgarischer Käse. Die gibt sich wirklich sehr viel Mühe,
dass sie regionale Produkte einkauft
regionale
und dass man
Produkte
das dann
auf den Tisch
kann.
Bringt, ja, dass genau, die Leute selbst sich wohlfühlen und backen, wie viel die möchten und was die möchten.
Ah, super. Und dann geht's los.
Und dann geht es los.
Genau.
Ja, die andere Reiseführerin, die haben andere Eigenschaften. Die Gäste schätzen dort bei Katharina zum Beispiel, ihre Freiheit, da gehen wir in ein lokaler Market.
Ja.
Also die Gäste müssen selbst die Ware zeigen und die kauft alles, was die Leute möchten.
Ah, okay. So.
Diese Freiheit, einen freien Choice.
Ja, und gerade in einen Markt zu gehen, ist natürlich bei jeder Reise super, wenn man die Produkte sieht, auch mit den Menschen in Kontakt kommt, die das ja meistens selber angebaut haben, von den Höfen. Das ist immer so ein großes Highlight.
Also das ist so eine unserer sehr alten Reisen, super, Schritt super. Für Schritt, Bulgarien, Bergen, Ikonen, das ist die alte Kunst.
Über das Rila-Kloster müssen wir ein bisschen reden. Das ist ja auch
Rila-Kloster,
sehr beeindruckend.
Das ist sehr beeindruckend, ist eine UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte in Bulgarien, zusammen mit Bojana-Kirche in der Nähe von Sofia, am Pfosten von Vitusche Gebirge. Also diese Ikonenkunst, die ist auch eine sehr alte, orthodoxe Kunstgeschichte. Mhm. Und die hatte ihre Rolle beim geistlichen Entstehen von den Bulgaren, speziell in der Wiedergeburtszeit von einer osmanischen Herkunft rauszukommen. Also diese geistliche Entstehen oder Bestehen haben wir zu danken an diese Ikonenkunst sehr viel. Also dort an Ort und Stelle, lass dich überraschen oder lass uns unsere Gäste überraschen, worüber es geht und warum so wichtig ist diese Ikonenkunst.
Ja, also ganz stark so als Kontrapunkt, ihr wart ja lange unter den Türken, unter den Osmanen.
Unter den Osmanen,
also vor den Türken, dieses große Reich. Und da war das sozusagen ganz stark so die christliche, die orthodoxe Religion quasi.
So stark sogar, dass man heutzutage das nicht vorstellen kann, weil selbst Bulgarien war 500 Jahre unter osmanischer Herkunft. Und dann nach 500 Jahren ein Land, ein Volk weiter zu existieren zu können, das ist schon von sich selbst eine große Leistung.
Kulturelle.
Und genau diese Leistung haben wir sehr tief zu danken an die orthodoxe Geschichte, an die orthodoxe Religion in allgemein. Mhm. Die ersten Schulen sind geöffnet in den Kloster. Dort war diese Ausbildung, die immer das Streben hier im Süden, auf dem Balkan, auf eine gute Ausbildung existierte noch seit vielen, vielen alten Zeiten.
Und dann ja wahrscheinlich noch einmal nach dem Kommunismus, der wahrscheinlich auch die Religion zumindest nicht gefördert hat und ich weiß nicht, ob es unterdrückt hat. Und jetzt nach dem Kommunismus ist es wieder sehr stark gekommen, oder? Als eine nationale Identität. Wie war das?
Es ist auch so, aber so eine bestimmte zwei, drei Generationen, die in der Zeit von kommunistischer Regime oder sozialistischer Periode geboren sind oder erzogen sind. Okay, wir sind nicht mit religiöser Ausbildung aufgewachsen oder erzogen, aber muss ich sagen, das ist nicht so ganz deutlich, ganz am Anfang an von dieser Regime. Vielleicht war irgendwie nicht gut angesprochen, dass du dich religiös zeigst oder dass du eine Hochzeit in einer Kirche oder einen Taufen in einer Kirche. Aber irgendwie dann weiter war Bulgarien irgendwie freier. Mhm. Unsere Klöster, nicht wie in Rumänien, die waren nicht gesperrt. Es war nicht gewünscht, dass du dich so sehr oft zu einer Kirche oder zu einer Kloster gehst, aber die waren nie wirklich verboten und nie
hat weiter
so
gelebt,
gemacht.
Weiterleben können.
Und vielleicht deswegen jetzt die Kloster, die existieren mit 12, 15 Mönchen, sind meistens Männerkloster bei uns. Oder wenn ein Frauenkloster mit 5 oder 6, aber nicht wie Rumänien. Erinnerst du dich, das sind Klosterdörfer in Rumänien. Agapia-Kloster zum Beispiel existiert mit 600 Nonnen heutzutage. Also das war so ein Bedürfnis, nicht weil es war nie so wirklich verboten.
Verboten bei euch. Es hat weiterleben können und ist einfach stark in unserer Tradition.
Ja, genau.
Gehen wir wieder zurück zu der lieben Zetana. Da gibt es ja eine lustige Geschichte mit dem Hund bei einer Gruppe.
Das war. So. Das ist, auch eine
erzählen wir sehr, das noch. Ja.
Das ist auch eine sehr alte Story von unserer gemeinsamen Reisen mit Weltweit Wandern.
Ja.
Es war noch von den ersten, in den ersten Jahren wahrscheinlich, wenn ich aus der Zeit, aus der Alter der Hund ausgehe. Das war schon letzter Tag von unserer Reise und wir hatten auch einen Besuch oder eine kurze Wanderung in Vitusche Gebirge bis Bujana Wasserfall.
Mhm.
Und nachher ging es zurück zum Zentrum und am Nachmittag war ein Transfer zum Flughafen.
Mhm. War die Reise vorbei, ja?
Mhm. War die Reise fast vorbei. Ja. Und es war ein Tierarzt wahrscheinlich, wenn ich so mich gut erinnere.
Ja, ein tierliebender
Gast.
Mhm.
Und er hat dort einen Puppi gefunden und im Wasser, fast im Wasser gefallen.
Ein Hundibaby.
Und dann, die haben es mitgenommen und er wollte eigentlich mit nach Hause, nach Österreich.
Ja.
Ein Happy Hund.
Ja. Aber das ist nicht so leicht.
Aber
nicht
es war so nicht so leicht, die so schnell die Dokumententen und er war sehr klein noch, vielleicht noch keine 2 Monate. Und dann, was haben sie? Zweitana, die liebt die Tiere sehr, sehr wirklich viel. Und die sind dann mit dem Bus entlang von Haus von unserer Reiseleiterin gefahren, das Baby sofort zu Hause gelegt. Und so für den Hund hat Svetlana ihre Familie und zugleich auch die Gäste, die immer jedes Jahr haben auch ein Paket geschickt und so, bis zu 14, 15 Jahre gelebt. Einen großen Rex.
Ja.
Er hat sogar ihr Mann gerettet einmal im Winter. Ihr Mann heißt Wladimir, war mit dem Hund ins Gebirge, ins Vitusche Gebirge. Es war sehr glatt, eisig. Ist er im Wasser gefallen.
Oh Gott.
Und der Hund hat ihn gerettet.
Wow. Also
hat
quasi
die ganze Zeit die Wärmte.
Bis Hilfe kam.
Boah.
Ja, so auf den Hund gekommen durch einen Wandergast, der das dann immer weiter unterstützt hat. Na, ist eine schöne Geschichte, oder?
Sehr schön. Sehr schöne, wahre Geschichte.
Wenn der Hund kommt und dann rettet er noch ihrem Mann das Leben. Na, schön. Also da merkt man wirklich, man weiß nie für was gut ist, solche Zufallsgeschichten, ja.
Aber diese Geschichte, die bleiben fürs Leben.
Na, voll schön. Und vor allem, man sieht daran, wie lange schon die Zetana, die war ja schon oft auch bei uns zu Besuch, hat uns bei unseren Guide Academies unterstützt, war irgendwie gern gesehener Gast und arbeitet eben schon seit fast 2 Jahrzehnten jetzt da als tolle, starke Frau, als Guide für die Wanderreisen. Ja, wir haben jetzt über die Berge gesprochen und über das Rila-Kloster, aber in Bulgarien gibt es ja so viel mehr schöne Gegend. Es gibt eben, wie du sagst, von dieser Sage, ein Teil von der schönsten Teilen von Europa ist in Bulgarien von Gott verteilt worden. Es gibt das Schwarze Meer, auch dort kann man ja, glaube ich, super wandern. Es gibt dann die Thraker, wie wir gesagt haben, aus der Antike, auch in diesen Gegenden. Erzähl mal so ein bisschen was aus den verschiedenen Regionen von Bulgarien.
Wir haben Weltweit Wandern Team und unsere Guides kann man auch die Schwarzmeerküste, unsere eigentlich kürzere Schwarzmeerküste-Strecke bewandern.
Am Meer entlang.
Ja,
super.
Das ist vom bulgarisch-rumänischen Grenze starten wir an, bei Durankulak, dann entlang von dieser griechischen mythologischen kleinen Städtchen, Odessus oder heutige Varna, dann weiter nach Nessebar, Mesambria früher genannt, der griechische Name von Nessebar, dann via Burgas zu Süden, bis zur bulgarisch-türkischen Grenze.
Ein bisschen ist ja die Schwarzmeerküste so in Verruf durch Billigtourismus, dort sind wir aber nicht. So, also eigentlich, da gibt es andere, schönere Gegenden.
Wir haben eingenommen und gehen wir daraus aus, authentisch und mit den Menschen in der Nähe von der Schwarzmeerküste. Mhm. Also wir haben tolle Familien, tolle Plätze ausgesucht und ausgewählt, damit wir diese Möglichkeit von allerältesten entwickelten Zivilisation von der Trake, so die Geschichte der Trake startet 4000 Jahre vor Christus und dass man hat, verbindet man die Trake mit dieser älteste bearbeitete Gold der Welt und so unsere Gäste werden während dieser Reise auch einen kurzen Besuch genauso in das Museum in Varna, das einzige Platz, wo von dieser Schätze, Goldschätze, man sehen kann.
Und das ist ganz im Osten quasi?
Das ist ganz im Osten, nördliche Seite von der Balkangebirge. Wir haben dort auch Kap Kaliakra, einen riesen Felsen, massiv, mit diesen Felsenhöhlen rein.
Ja.
Wir wandern dort auch entlang.
Wunderschön.
Zweimal im Frühling einmal und einmal im Herbst, damit wir diese Farbenpalette völlig erleben können.
Ah, wunderbar. Super.
Und vielleicht noch ganz kurz dazu, wir sind auch dort unten im Süden von dieser Strecke in Strange-Gebirge. Und das war etwas, das ist auch eine andere, sehr authentische und sehr seltsame Story über Strange. Es war in der sozialistischen Zeit ein geschlossenes Militärgebiet. Die Bulgaren selbst dürften nicht so einfach zu Strange. Das war so eine Grenzzone und wir müssten so diese grüne Karte haben, besitzen, okay, so damit wir das rein.
Gesperrtes Gebiet. Wer war dort? War da Militär oder Politiker? Oder?
Zu nah zu Türkei.
Ah, okay, Grenzgebiet. Ja.
Grenzgebiet. Mhm. Aber das hat eigentlich das Gebiet gerettet, um sehr sauber zu bleiben.
Da ist nicht gebaut worden.
Nicht gebaut worden, nie Industrie gewesen. Ah, alles, was man dort produziert, ist wirklich sehr natürlich. Mhm. Und da gehen wir auch rein und werden wir so einen Blick tief ins Strange-Gebirge uns konzentrieren.
Erwandern können. Genau.
Aber nicht vergessen, da sind wir bei der Schwarzmeerküste und da sind auch die Fischer. Mhm. Die Fischer, ein sehr altes Fischerdorf in der Nähe von Burgas. Ich habe selbst das Plätzchen vor zwei Jahren entdeckt worden, so versteckt.
Mhm.
Und ja, früher hat man gedacht, ja, zu einfach, wie sieht das aus? Aber wirklich eine tolle Erfindung haben wir für euch.
Erfindung, was denn oder was? Oder Entdeckung meinst du?
Ja, okay. Weil dort mit diesen Fischer werden wir eine echte Fischersuppe.
Jetzt verratest du die Geheimnisse unserer Reise.
Ja, nur bis Fischersuppe.
Okay. Also da gibt es noch mehr zu sehen, was wir jetzt gar nicht sagen. Und wenn man jetzt in eine andere Ecke von Bulgarien geht, so rüber zum Ochridsee, da an die Grenze, da gibt es ja auch dann viel zu sehen, oder? Dann,
es ist viel zu sehen. Aber heutzutage ist Ohrid in Mazedonien. So Ohrid und Ohridsee.
Also da haben wir so eine Kombi, wo wir quasi über die Ländergrenzen hinwegreisen, weil das ja ein Kulturraum ist.
Also Mazedonien, die liegt zwischen Albanien und Griechenland und Bulgarien.
Ja.
Und diese Ecke zwischen Griechenland, Bulgarien und heutige Nordmazedonien wurde auch früher gehörte zu diesem Mazedonienreich oder Stadt geografisch gesehen und haben wir sehr ähnliche Traditionen, was das betrifft, ähnliche Legende, ähnliche Geschichte und sehr ähnliche Sprache. Also wir sind dort zu Hause, auch bei Ohrid und Ohridsee, Neumkloster, wunderschön dort Mazedonien ist auch sehr klein, aber sehr reich an Nationalparken.
Ja.
Man ist
super zum Wandern dann.
Oder? Man ja. ist wirklich am Ende begeistert von dieser Konzentration von so vielen Schönheiten und Panoramas, die man überhaupt nie gehört hat.
Und um den Ochridsee, das ist so ein Gebirgssee quasi?
Eine Gebirgssee.
Ja.
Man stellt sich das so vor, das ist unten unser Ochridsee und oben nur ganz andere Seite von einem Gebirge, das ist Prespasee. Prespa steht irgendwie höher als Ochrid und durch das Gebirge, wo wir wandern, kommt das Wasser vom Prespa ins Ochridsee.
Und das kann man sehen dann?
Man kann sehen, speziell besteigen unsere Gäste und erreichen einen Platz, wo man diese zwei Seen völlig im Sicht hat.
Ah, schön, gutes Panorama.
In den Füßen.
Ja. Wir sind ja wir kommen ja von Albanien dort mit verschiedenen Reisen dort hinüber. Das grenzt ja alles so aneinander. Das macht ja den Balkan so wunderschön, auch in Albanien, Grenze Montenegro, wunderschöne Berge und da ist es eben gar nicht so weit rauf nach Mazedonien, dann geht es rauf nach Bulgarien mit den höchsten Bergen des Balkans. Das ist ja wirklich so eine ganz, ganz wunderschöne, entdeckenswerte Gebirge und Landschaft.
Ja, diese Reise startet eigentlich in Skopje Stadt, in mazedonischer Hauptstadt endet in bulgarischer Hauptstadt Sofia. Also die ist so eine Kombination von westlicher Seite Bulgariens zusammen mit eine völlige Blick, Wanderblick aus Mazedonien.
Okay, war voll schön. Jetzt vielleicht zu unseren Gästen. Wir reden über Berge, wir reden über fast 3000 Meter hohe Gipfel. Für wen sind denn die Reisen so geeignet? Wer fährt denn da mit auf den Gruppen? Wie sind denn so die Gäste? Was kann man sich da vorstellen?
Wenn wir so die Naturkulisse in allgemein aus Schwarzmeerküste Richtung Westen und dann weiter nach Mazedonien und nach Süden beobachten, eigentlich das ist eine große Vielfalt von verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wir haben Bergen auch so ein Programm früher gehabt, konzentriert für wirklich Bergsteiger. Das war Rila und Pirin. Konzentriert waren die Wanderungen in die zwei Höchsten.
Hochgebirgswandern. Ja.
Dann, wenn wir durch die Rhodopendörfer und Rila-Kloster, dort Melnik bei der Sandpyramiden und südliche Seite von Pirin, das ist eine mittelschwierige Mittelstufe.
Da redet man so von 5 Stunden am Tag Gehzeit, 6 Stunden, 5 mit Pausen.
Vier, fünf, 6 Stunden. In Mazedonien.
Also es gibt ja immer wieder Pausen. Wir laufen ja nicht sportlich durch die Landschaft, sondern es gibt schon Höhenmeter, aber es ist durchaus so für Mittlere. Quasi. So, wer gern wandert und das zu Hause auch ab und zu macht.
Und auch in Mazedonien genauso. Es ist so eine Stufe 3-4. Man kann sehr gut sich physisch beschäftigen, aber man kann auch sehr relax durch die Wiesen von Dorf zu Dorf auch wandern.
Mischung aus Genuss und Wandern und Kulinarik, das haben wir fast noch ein bisschen zu wenig erzählt, die Kulinarik. Was gibt es denn Gutes zu essen in Bulgarien?
Wow, wo muss ich anfangen?
Wo aufhören? Du hast schon gesagt, der Blätterteig. Den wir mit den Gästen zusammen wickeln oder falten oder kochen.
Weißt du, Christian, eigentlich...
Banica heißt es, oder?
Banica. Unsere sehr schmackhafte Schopska-Salat, das ist so mit diesen Sönkist oder die sonnige Tomatensorten, die noch besser schmecken, muss ich verraten, in Mazedonien.
Ja.
Dort hat man diesen Büffelherz-Sorte Tomaten, die sind fast ohne, sehr, sehr mäßige Tomaten, schmecken wirklich toll. Gurken, Paprika und dann auch, auch Weißkäse, Schafskäse rüber. Da haben wir der Moussaka, Jedes Land dort in dieser Ecke hat eine eigene Rezept für Moussaka. Moussaka die Griechen,
wie Griechen, ja.
In Griechen, die Bulgaren, Mazedonien, die haben Moussaka.
So ein Auflauf im Ofen ist das, gell?
Ja, ja. Und wir kochen sehr schmackhaft auch in diesen Tongefäße. Mhm. Produziert man auch bei uns, wie heißt es auf Deutsch?
So Römertopf, so Schmorgerichte.
Ja. Mit, man mischt sogar verschiedene Sorte Fleisch, von Hühnerfleisch, Händen bis zu Rindfleisch und mit viel Gemüse und sehr langsam im Ofen, mehr als 4-5 Stunden. Ja. Was
guten Wein, hast du gesagt, gibt es noch? Weine, Käse,
Joghurt, ja. Müssen wir nicht vergessen.
Bulgarische Joghurt, oder? Wie heißt das?
Ja, Joghurt.
Okay.
Ja. Und wie höher und wie mehr wir im Gebirge sich befinden, desto besser schmeckt auch unser Joghurt. Mhm. Unser Joghurt kann man sogar schneiden, wenn man so in einem Töpfchen bereitet, zu Hause Joghurt. Man kann das umdrehen und dann die fällt nicht aus. Das ist so
okay,
eine dicke,
so dick, gehaltvoll wahrscheinlich. Ja. Aber gut, ja.
Ja, also Joghurt unbedingt muss man mit bulgarischer Honig. Ja,
wunderbar. Noch ein paar Worte zur Nachhaltigkeit. Weltweit Wandern kompensiert ja die Anreise, den CO2-Ausstoß der Fluganreise. Es wird auch immer wieder angeboten und wir nehmen immer wieder einen Anflug, auch dass man mit dem Bus, mit dem Zug anreist. Auch das wird mittlerweile besser und schauen wir, dass wir das, dass man Flug rausnehmen kann, dass man vielleicht ein bisschen Zeit nimmt und mit dem Zug anreist. Aber die Nachhaltigkeit ist nicht nur die Anreise. Wir haben schon gesagt, dass wir regionale Produkte, dass die Zvetana gleich einkaufen geht und schaut, dass sie schon beim Frühstück die Brotzeit und das Picknick zur Verfügung stellt. Was gibt es denn da noch für Punkte in Richtung Nachhaltigkeit? Jobs werden geschaffen im Tourismus, dass die Leute nicht auswandern müssen.
Ja, diese Nachhaltigkeit, es geht nicht um, was wir auch während unserer Weltweit Wandern Partner Akademie besprochen haben. Es geht nicht nur um diese Zertifizierung, aber es ist um diese wirklich innere Philosophie, sich zu bemühen, dass wir die Welt so benutzen, dass es noch besser wird nach unserer mit Arbeit mit den Lokalen. Also dieses Responsible oder Verantwortung gleichzeitig mit authentisch mischen und so. Und zu dem Thema. Wir haben uns schon seit einigen Tagen, mache ich mich persönlich auch die Gedanken, wo wir während unseren Reisen ihre neue Qualitätsstandard erfüllen können, also mindestens einen autofreien Tag zu versorgen.
Zum Beispiel, sind so kleine Dinge, dass wir immer fahren, aber wie gesagt, du machst ja schon ganz viel mit diesen regionalen Produkten, mit den kleinen Quartieren, kein Massentourismus. Ja.
Überall, wo Massentourismus bemühen uns auf die Seite zu entgehen, bei den lokalen Herstellern von Musikalinstrumenten in Cipollare zum Beispiel treffen wir Leute, die das selbst immer noch machen, die Geigeninstrumente. Gehen wir bei den lokalen Leuten zusammen kochen, essen wir ein echtes Joghurt, nicht von Supermarkt gekauft.
Genau. Und ich meine, das ist etwas, was ich echt von Marrakesch bis Barcelona merke, dass man bei den Souvenirs wirklich als Reisende aufpassen muss, weil so viel aus China kommt. Diese ganzen Kühlschrankmagnete, Schlüsselanhänger und auch oft regionale Töpferwaren, alles aus China. Und deswegen, das ist schon wichtig, dass man auch als Reisender, als Gast ein Bewusstsein kriegt und dass eben wir dann schauen, dass man unsere Gruppen zu regionalen Handwerkern führt, wo man wirklich authentische Handwerkszeugs, weil also ich habe nichts gegen China, in China, wenn die dort irgendwelche Souvenirs, aber dass das in der ganzen Welt von Venedig bis Barcelona nur mehr quasi importierte Souvenirs sind, da wehre ich mich ein bisschen dagegen. Und ja, da schauen wir, dass wir dagegen halten.
Ja. Ja. Und was besser als ein Geschenk, also ein Topf mit bulgarische Erdbeeren, Konfitüre von der Frau, die es selbst gemacht hat.
Das sind überhaupt die besten Souvenirs, weil die kann man aufessen und die steht nicht staubig dann am Kaminsim herum. Irgendwie so Souvenirs, die lang herumstehen. Es ist immer besser, Genuss zu schenken. Meine Frau steht übrigens total auf das Rosenöl. Muss mir auch erzählen, ihr habt ja ganz viel tolles Rosenöl.
Rosenöl, ja. Das ist so eine andere, aber das verrate ich nicht mehr. So die zweite Legende musst du auch mitkommen.
Muss man kommen, dass man mehr Geschichten und Legenden hört.
Dass diese Legende auch erfährt, woher kommt diese Rosa Damascena. Vielleicht kannst du dich das einbilden. Die Damascena von Damaskus in 17. Jahrhundert. Aber okay, diese Geschichte lassen wir für zu Hause.
Für unterwegs, dann, für wenn man unterwegs ist.
Aber diesen Rosenöl existiert und allerbeste Qualität, nicht Quantität mehr, aber Qualität Rosenölprodukt kommt wirklich aus Bulgarien, aus der Mitte Bulgarien.
Ja, meine Frau ist ein voller Fan davon.
Aber ich wollte noch etwas auf diese authentische und Nachhaltigkeit, was mich immer noch fasziniert und aus Bulgarien und dann bieten wir das an den Gästen, an euren Gästen besonders, dass wir die eigentlich von den besten Kräuter in unsere Gebirge sammeln können. Und das Cvetana und Biljana, die sind sehr gute Biologin auch, die kennen sich ausgezeichnet aus in all diesen Kräuter, Gewürze, Blumen.
Ja.
Und die sammeln zusammen mit den Gästen.
Ja.
Die lernen, wie das man trocknen kann und wie lange das zu trocknen. Und dann machen die ein eigenes Day am Ende der Reise.
So selbst gesammelt.
Ja, natürlich, das hängt von der Jahreszeit, Saison.
Ja, ja. Ah, super Mitbringsel. Wir haben jetzt, du hast gerade gesagt, du überlegst gerade intensiv, wie du es noch verbessern kannst, die Reise, weil wir waren jetzt eine ganze Woche zusammen auf unserer Weltweit Wandern Partner Academy, wo wir 25 PartnerInnen aus der ganzen Welt versammelt hatten, von Marokko bis Rumänien, von dir aus Bulgarien bis Tadschikistan, Kirgisistan, Jordanien, so viele verschiedene Länder. Und da haben wir im eins der Kapitel war eben Zertifizierung, dass wir Nachhaltigkeitsstandards einführen, dass Weltweit Wandern zertifiziert ist und viele unserer Partnerinnen auch jetzt am Weg dazu sind, Nachhaltigkeitszertifizierungen zu machen. Und da gibt es natürlich so eine Reise und dieses Miteinander, sich gegenseitig zu inspirieren. Erzähl vielleicht ein bisschen, was hast denn du mitgenommen? Du hast schon gesagt, du überlegst schon, was du verbessern kannst.
Ja.
Wie war da deine Stimmung?
Das ist so, eine bessere Akademie kann man sich nicht vorstellen, was das betrifft. Ihr als Team, Weltweit Wandern, du hast uns wirklich deinen Enthusiasmus irgendwie wie einen Leitmotiv durch uns in unserem Partnerlabyrinth eingeführt.
Ja.
Und wir vergessen es nicht, um diese Richtung unsere Gedanken zu richten. Und aber miteinander, die Zeit zusammen, diese ganze Woche, haben wir natürlich Ideen ausgetauscht, wer zu Hause wie das vorbereitet, wie er das macht. Wo ist die Aufmerksamkeit? Zum Beispiel gestern, wir sind bis zu sehr spät eigentlich, sehr spät auch
im lange noch diskutiert gestern,
im Hotelfoyer geblieben.
Wow.
Auch
Austausch.
Ja, wir waren alle zusammen sich lange gesessen und vieles haben wir auch diskutiert über Peru, bis zu Sansibar, von Italien, was man nicht gerne in so einer Agriturismus von Andreas.
Ja.
Er hat sogar verraten, dass er nicht mag, aber bitte keine Hochzeitsfeier bei mir.
Ja, weil zu laut,
diese zu laut, ja. Und diese Masse, und irgendwie wir alle uns verbinden, die Idee zu entgehen, die große Lärm um uns herum.
Der Massentourismus oder so. Es ist so eine Art Land und Leute kennenlernen.
Land und Leute, ja, auf natürliche Weise, ja, nahe kommen.
Und auch eben einfach voneinander lernen. Das ist ja das Spannende von unserer Academy, dass jetzt nicht weltweit wandern sagt, wie es geht, sondern dass wir aus 25 verschiedenen Ländern Erfahrungen sammeln, dass ihr eben gestern bis Mitternacht scheinbar diskutiert habt und dass dieser Lernprozess dann untereinander geht. Das finde ich wunderschön.
Auch der Geschäftsführer, ja, von Weltweit Wandern war auch lange mit uns dabei.
Ah, okay, war da gestern der Benedikt dann noch mit euch. Ja, super, wunderbar.
Es war super cool, schön, dass wir so alle zusammen auf dem Tisch nochmals haben wiederholt, was, ja, wir miteinander verraten schön haben.
Große Freude, Daniela, große Freude, dass du da warst und dass wir jetzt noch Zeit hatten, da den Podcast aufzunehmen, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise durch Bulgarien. Was haben wir da jetzt gelernt? Dass Bulgarien ein Land ist, das von Gott mit einer Sage, wirklich mit einer großen Vielfalt vom Meer bis zu fast 3000 Meter hohen Bergen, von orthodoxen Kirchen bis zu einer vielfältigen Kultur runter, dann über die Grenze nach Mazedonien, ein großer alter Kulturraum ist, wo schon die Thraker waren, wo es Eurydike und Orpheus. Genau,
Orpheus und Eurydike.
Eurydike, glaube ich, heißt sie bei uns.
Von der griechischen Mythologie.
Wo die griechische Mythologie schon stattgefunden hat, also wirklich ein uralter Kulturbogen. Wo wir sehen, wo wir wirklich intelligente Powerfrauen da als Guides im Büro, als Partnerinnen haben und wo wir wirklich so sehr, sehr herzlich durch das Land geführt werden. Recht herzlichen Dank für dich, Daniela, dass du da warst.
Danke Christian, für die Einladung, auch teilzunehmen bei der Partnerakademie, für diesen Podcast. Und ihr seid alle eingeladen, dieses starke Stück Balkans selbst zu entdecken.
Bitte, bitte alle kommen. Na, danke auch dir als unsere Hörerin, als unser Hörer fürs Zuhören. Wenn dir jetzt dieser Podcast gefallen hat, dann hätte ich eine große Bitte. Bitte abonniere den Podcast, dann kannst du die nächste Folge dann in 2 Wochen dann nicht versäumen. Aber wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich das besonders über eine 5-Sterne-Bewertung, dass du den Podcast auch eventuell auf Social Media teilst und besuch uns auf meiner Webseite weltweitwandern.com. Dort habe ich auch einen Artikel über Bulgarien geschrieben, ein E-Book raufgestellt, wo ich Ausrüstungstipps gebe, auch Reiselisten, dass man nichts vergisst, wenn man packt, reinstellt und so mein Wissen teile. Meine Idee ist einfach, eine Wander-Community einzurichten. Meine Idee ist, dass es Themen gibt, die dich wirklich interessieren. Du kannst mir auch gern schreiben unter podcast@weltweitwandern.com, welche Themen dich in Zukunft interessieren würden. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne nächste Zeit. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge. Dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.